SWR 2 Wissen.
Ein Schwerlaster aus Berlin entlädt 25 Tonnen Glasscherben. Es ist kein gewöhnliches Altglas aus dem Sammelcontainer. Hier handelt es sich um die letzten Überreste einer ganzen Technikgeneration, die bis vor 15 Jahren in praktisch jedem deutschen Wohnzimmer zu finden war, inzwischen aber fast vollständig verschwunden ist. Fernseher mit Röhrenbildschirm. Ihr Material- und Energieverbrauch war hoch, die Umstellung auf moderne Flachbildschirme hatte großes Sparpotenzial. Tatsächlich sind Flachbildschirme viel leichter und benötigen im Betrieb weniger als halb so viel Strom wie gleich große Röhrengeräte. Trotzdem verbrauchen die deutschen Haushalte inzwischen mehr als doppelt so viel Strom für den Betrieb von Bildschirmen wie noch vor 20 Jahren. Das hat drei Gründe. Erstens, die Geräte sind länger in Betrieb. Der Fernsehkonsum stieg von durchschnittlich 183 auf 223 Minuten pro Tag, ein Wachstum von 22%. Zweitens, die Bildschirme wurden größer. Im Durchschnitt sind sie heute rund doppelt so groß wie vor 20 Jahren. Und drittens, Bildschirme sind heute so billig, dass wir nicht nur einen oder zwei davon im Haushalt haben, sondern im Durchschnitt 4,5. Neben dem Fernseher in Wohn-, Schlaf- oder Kinderzimmer gibt es Bildschirme an PC, Laptops, Tablets und E-Book-Readern.
Wenn Sparsamkeit zu Mehrverbrauch führt. Der Rebound-Effekt. Eine Sendung von Dirk Asendorf.
Dass die Umstellung auf eine effizientere Technik am Ende zu einem insgesamt höheren Verbrauch führt, ist nicht nur bei Bildschirmen so. Das Gleiche passiert im Verkehr. Moderne Motoren verbrauchen bei gleicher Leistung wesentlich weniger Sprit. Doch parallel zu diesem Fortschritt wurden die Autos immer schwerer und der Autoverkehr nahm insgesamt stark zu. Die Folge? Der Gesamtverbrauch von Benzin und Diesel steigt an, weltweit und auch in Deutschland. Wissenschaftler sprechen von einem Rebound-Effekt. Siegfried Behrendt hat ihn am Berliner Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung untersucht.
Rebound-Effekt könnte man übersetzen erstmal mit Bumerang-Effekt, auch Rückschlag-Effekt genannt, in Anlehnung an das Basketballspiel. Das heißt konkret, dass Effizienzmaßnahmen nicht dazu führen, dass das volle Effizienzpotenzial ausgeschöpft wird, sondern im Gegenteil, möglicherweise sind sogar die Effekte wesentlich größer, sodass am Ende der Rohstoffbedarf, der Ressourcenbedarf, der Energiebedarf höher ist als vorher.
Der Rebound-Effekt ist eine der größten Gefahren für die Energiewende und spielt auch in anderen gesellschaftlichen Entwicklungen eine wichtige Rolle. Seine ökonomischen und psychologischen Ursachen werden schon seit 150 Jahren erforscht. Trotzdem sind noch viele Fragen offen. Die wichtigste: Wie lassen sich Rebound-Effekte künftig vermeiden?
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, freut mich, dass Sie da sind, dass ich Sie begrüßen kann zu einer neuen Sitzung unserer Enquete-Kommission, die wie immer öffentlich tagt, live im Parlamentsfernsehen übertragen wird. Und ich möchte auch die Gäste begrüßen, freue mich, dass mittlerweile auch Universitäten das zum Anlass nehmen, mal einen kleinen Ausflug zu machen, Journalisten sich wieder auf der Tribüne befinden, und freue mich über Ihr Interesse und hoffe, dass wir Ihr Interesse auch befriedigen können.
6. Februar 2012. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Daniela Kolbe eröffnet eine Sitzung der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität. Gut zwei Jahre lang haben sich die 34 Kommissionsmitglieder im Auftrag des Bundestags grundlegende Gedanken über die Frage gemacht, wie Wirtschaftswachstum auch ohne zunehmenden Ressourcenverbrauch möglich sein könnte. Jetzt soll es um den Rebound-Effekt gehen. Als Experte ist Ernst-Ulrich von Weizsäcker eingeladen. Der Physiker, langjährige SPD-Bundestagsabgeordnete und Gründungspräsident des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie, will das Thema auch Laien näher bringen und versucht es mit Humor.
Als der Apple II eingeführt wurde, war die Material- und Energieintensität pro Bit um einen Faktor 1000 größer als heute. Eine tolle Leistung. Aber der Energieverbrauch hat sich trotzdem vertausendfacht, weil die Zahl der Bits sich vermillionenfacht hat. Das ist auch Konsum. Im Übrigen, ich kriege immer viel zu viele E-Mails mit viel zu vielen Bits. Also da kann man eine ganze Menge, glaube ich, wegmachen.
Faktor 5 heißt das programmatische Buch, in dem von Weizsäcker ein Programm dafür entwirft, wie Ressourcen 5-mal effektiver eingesetzt werden könnten als heute. Das erklärte Ziel der Bundesregierung klingt dagegen fast bescheiden. Bis 2050 will sie die Hälfte des deutschen Energieverbrauchs mit effizienterer Technik einsparen. Neben dem Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien ist dieses Effizienzziel das zweite Standbein der Energiewende. Doch ein Rebound-Effekt wurde in den Plänen bisher nirgendwo berücksichtigt. Das gilt auch für den berühmten Stern-Report zu den ökonomischen Folgen des Klimawandels und alle bisher veröffentlichten Berichte des Weltklimarats IPCC.
Also die Gemeinde der Rebound-Forscher ist sehr, sehr klein. Ich glaube, die könnte ich an zwei Händen abzählen. Und meines Wissens ist da keiner im IPCC Co-Autor oder Autor. Das war lange Zeit tatsächlich so, dass diese Effekte nicht berücksichtigt worden sind bei den Klimaszenarien. Heute ist man da weiter und beim nächsten Sachstandsbericht sind die mit Sicherheit enthalten.
Der Physiker Manuel Frondl leitet die Abteilung Umwelt und Energie am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, RWI, in Essen. Er ist einer der wenigen deutschen Rebound-Experten und staunt immer wieder, dass sich sein Fachgebiet nur so schleppend entwickelt.
Im Gegensatz zu der Tatsache, dass der Rebound-Effekt an sich als Phänomen schon lange bekannt ist, gibt es erst seit etwa den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts empirische Studien dazu und auch noch nicht in großer Zahl. Für Deutschland beispielsweise waren wir die Ersten, die etwa 2008 angefangen haben, den Rebound-Effekt beim Individualverkehr zu quantifizieren. Das zeigt, dass eigentlich noch ein sehr, sehr großer Nachholbedarf besteht in der Quantifizierung von Rebound-Effekten in verschiedenen Bereichen.
Begonnen hatte alles mit der Erfindung der Dampfmaschine. Der erste Prototyp, 1712 von Thomas Newcomen konstruiert, war extrem ineffizient. Den Energiegehalt der Kohle nutzte er nur zu 0,5%. Technische Neuerungen, führend war dabei James Watt, steigerten den Wirkungsgrad bis zum Ende des 18. Jahrhunderts um das Sechsfache. Doch das Ergebnis war keineswegs ein sinkender Kohleverbrauch. 1865 schrieb der englische Ökonom William Stanley Jevons nach einer gründlichen Analyse der Daten in seinem Buch The Coal Question, die Kohlefrage:
Es ist ein großes Missverständnis anzunehmen, dass sparsamer Einsatz von Treibstoff gleichbedeutend ist mit abnehmendem Verbrauch. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
Denn die Erfindung der effizienteren Dampfmaschine hatte das Zeitalter der Industrialisierung eingeläutet. Die Zahl der eingesetzten Maschinen schoss nach oben und damit auch der Kohleverbrauch. Jevons hatte den Rebound-Effekt beschrieben, auch wenn er diesen Begriff noch nicht dafür nutzte. Danach wurde es still um seine Forschungen. Erst gute 100 Jahre später begannen Wirtschaftswissenschaftler, sich wieder mit dem Jevons-Paradox zu beschäftigen. Heute werden drei Kategorien des Rebound-Effekts unterschieden: der direkte, der indirekte und der makroökonomische. Effizientere Technik macht Maschinen und Endprodukte billiger und beflügelt damit den Konsum. Das ist der direkte Rebound-Effekt. Er beträgt in der Regel 30-50%. 50-70% der Effizienzsteigerung bleiben also als Spareffekt übrig. In Einzelfällen, die verbesserten Dampfmaschinen gehören dazu, kann der Energie- und Rohstoffverbrauch am Ende aber auch höher liegen als vorher. Dann spricht man von Backfire. Zu diesem direkten kommt der indirekte Rebound-Effekt hinzu. Er entsteht, wenn die Menschen das Geld, das sie an der einen Stelle mit effizienteren Technik einsparen, an anderer Stelle für zusätzlichen Konsum wieder ausgeben.
Aber es ist nun mal sehr, sehr schwer zu quantifizieren, was die Leute mit dem eingesparten Geld aus der Effizienzmaßnahme anfangen. Ob sie jetzt durch die eingesparten Kilometerkosten beim effizienteren Autos jetzt dann mit einer Flugreise nach Mallorca sich leisten. Ein sehr populäres Beispiel, was den Punkt, glaube ich, verdeutlicht. Oder was sie sonst mit diesem Geld machen, ist nicht ganz so einfach zu quantifizieren.
Das liegt unter anderem daran, dass Konsumenten sich keineswegs immer nur rational verhalten.
Rebound-Effekt hat auch ganz viel mit Psychologie zu tun, wie überhaupt Verhaltensänderungen sehr viel mit Psychologie zu tun haben, nicht nur mit ökonomischen Anreizen. Und es gibt auch in der Diskussion den sogenannten psychologischen Rebound-Effekt, dass man, weil man ja weiß, man hat ein effizienteres Auto gefahren, dass man dann schlampiger umgeht mit der Umwelt in anderen Bereichen, weil man ja ein gutes Gefühl hat, ein sehr benzinsparendes Auto zu fahren. Auch das ist ein sehr, sehr weites Feld und sehr schwierig zu beackern. Es gibt da noch viel zu tun.
Und schließlich kommt auch noch eine dritte Kategorie des Rebound-Effekts ins Spiel. Sie betrifft die Weltwirtschaft insgesamt.
Es gibt einen sogenannten makroökonomischen Rebound-Effekt, dadurch, dass wenn wir zum Beispiel in Deutschland durch Effizienzverbesserungen Energie eingespart wird und sehr viel weniger Benzin verbraucht wird, sinkt weltweit der Preis für insbesondere Öl. Und das Öl wird dann eben billiger für andere Verbraucher, sodass in der Welt dann eben mehr Öl verbraucht wird, als wenn wir diese Maßnahme nicht durchführen würden. Und insofern gibt es dann einen sogenannten makroökonomischen Preiseffekt, der dafür sorgt, dass eben anderswo in der Welt mehr Energie verbraucht wird, aufgrund unserer Effizienzbemühungen und unserer Energieeinsparung. Diesen Effekt muss man auch berücksichtigen bei sämtlichen energie- und klimapolitischen Maßnahmen.
Am Ende müssen der direkte, der indirekte und der makroökonomische Rebound-Effekt addiert werden. Und was kommt dann dabei heraus?
Das ist eines der großen Geheimnisse, die noch nie gelöst sind. Aber wir stellen auch fest, dass der Rebound-Effekt im Grunde von Haushalt zu Haushalt völlig unterschiedlich ist. Also man kann nicht eine Zahl dafür angeben, sondern er ist sehr, sehr heterogen.
So heterogen wie die Konsumgesellschaft insgesamt. Marktforscher unterscheiden Dutzende Konsumententypen, vom genügsamen Schnäppchenjäger über den statusorientierten Autofreak, den anspruchsvollen Performer oder gepflegten Konservativen bis zum pragmatischen Durchschnittsnutzer. Jeder gibt sein Geld auf andere Weise aus und erzeugt damit einen großen, mittleren oder im Fall des Konsummuffels auch gar keinen Rebound-Effekt. Besonders schnell ist in den vergangenen Jahren der Second-Hand-Markt gewachsen. Auch hier gibt es vom Kleiderkreisel über den Leihladen bis zum Onlinehandel mit den neuesten Smartphones große Unterschiede. Mit Milliardenumsätzen führend sind die globalen Internetkonzerne Amazon und eBay.
Wusstest du, dass du mit deinem alten Schrank Geld verdienen kannst? Nein! Auf eBay Kleinanzeigen natürlich! Mit Deutschlands größtem Kleinanzeigenportal kannst du schnell und kostenlos alle Dinge verkaufen, die du nicht mehr brauchst. eBay Kleinanzeigen.
Es klingt wie ein geniales Gegenprogramm zum Rebound-Effekt. Wenn ausgediente Produkte nicht weggeworfen, sondern von anderen Menschen weiterverwendet werden, dann müsste unser Konsum insgesamt doch mit deutlich weniger Energie- und Ressourceneinsatz auskommen. Siegfried Behrendt vom Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung hat sich in mehreren Studien mit dem Gebrauchtwarenhandel über eBay beschäftigt.
Die entscheidende Erkenntnis ist erstmal, es hängt sehr vom Produkt ab. Insofern sollte man aber auch nicht glauben, generell Gebrauchtwarenhandel ist per se positiv.
Bei der sogenannten weißen Ware, also Kühlschränke, Geschirrspüler oder Waschmaschinen, überwogen die negativen Effekte. Denn die Second-Hand erstandenen Altgeräte verbrauchen sehr viel mehr Strom und Wasser als bei Neugeräten heutzutage üblich. Schon nach wenigen Jahren führt eine Neuanschaffung deshalb zu einem Umweltvorteil gegenüber der Weiternutzung eines Altgeräts. Auch die Umweltbilanz von Gebrauchtmöbeln erwies sich als zwiespältig, allerdings aus einem anderen Grund.
Normalerweise, wenn man sich ein Sofa kauft, ja, dann hält das ja 10 oder 20 Jahre, man lässt es einfach stehen. Aber in dem Moment, wo man jetzt, sag ich mal, dann tendenziell eher so ein modisches Bewusstsein irgendwie hat, dann führt das irgendwie latent dazu, dass man den Eindruck hat, naja, man kann alle 5 Jahre sozusagen ja komplett seine Wohnung irgendwie ausräumen, ich überspitze jetzt mal, und dann neu mit irgendwelchen Sofas da und anderen Möbeln ausstatten, wo dann eben im Flur einer Person dann vielleicht nicht nur 10 Schuhpaare, sondern 20, 30 oder 40 stehen, weil jetzt günstig solche Produkte erworben werden können. Also kurzum, was auf jeden Fall stattfindet, ist, die Substitution eines Neukaufes. Das stellen wir fest, aber wir stellen genauso fest, dass dieses Schwungrad von Produktion und Konsum letztendlich sogar noch mehr angeheizt wird. Also wir stellen einen Substitutionseffekt fest, wir stellen aber auch ebenfalls einen Mehrkonsum fest. Die entscheidende Frage ist natürlich, was tatsächlich überwiegt.
Bei den meisten in der Studie untersuchten Produkten des Second-Hand-Marktes waren die positiven Auswirkungen für die Umwelt deutlich größer als die negativen, zum Beispiel bei Kinderkleidung oder Notebooks. Ein besonders überraschendes Negativbeispiel war das Online-Antiquariat.
Das spielt vor allen Dingen der Transport eine zentrale Rolle und auch noch der Energieverbrauch durch die Informations- und Kommunikationstechnik selbst, also durch das Bereitstellen der Server etc. Und wenn man weiß, dass Bücher zwar in einer großen Menge angeboten werden, aber nur 20% der Bücher tatsächlich verkauft werden, muss aber trotzdem Energie bereitgestellt werden, um letztendlich diese Bücher ja, sag ich mal, online irgendwie anbieten zu können.
Der Second-Hand-Markt findet heute meist nicht mehr in lokalen Läden, an schwarzen Brettern oder in den Kleinanzeigen der Lokalzeitung statt. Gehandelt und kommuniziert wird überregional und elektronisch. Die Folge? Der Energieverbrauch der Informations- und Kommunikationstechnik hat sich im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts glatt verdoppelt. Inzwischen fließen bereits 10% der in Deutschland erzeugten Elektrizität in Computer, Smartphones, Mobilfunknetze und die Serverparks des Internets. Damit sorgt die IT inzwischen für höhere Treibhausgasemissionen als der Flugverkehr.
Salida del vuelo EasyJet Airlines 8612 con destino Londres Gatwick. Señores pasajeros.
Besonders drastisch macht sich der Rebound-Effekt bemerkbar, wenn Onlinehandel und Flugverkehr zusammenkommen. Und das kann durchaus vorkommen. Denn das Geld, das Gebrauchtwarenkäufer einsparen und Gebrauchtwarenverkäufer verdienen, geben sie ja meist auch wieder aus. Die entscheidende Frage für die Höhe des dabei entstehenden indirekten Rebound-Effekts ist, wofür geben sie es aus?
Ich will das mal plakativ formulieren. Es nimmt jemand vielleicht mehrere hundert Euro ein, indem er da seinen Keller entrümpelt. Und dann ist die Frage, was macht er damit? Fährt er damit in die Dominikanische Republik, ermöglicht sich eine Fernreise oder investiert er das gleiche Geld möglicherweise in Windkraftanlagen? Vollkommen klar ist, die ökologischen Effekte, die sind jeweils vollkommen unterschiedlich.
In seinen Studien hat Behrendt trotzdem eine Abschätzung versucht, auf Grundlage statistischer Durchschnittswerte.
Wir haben uns mal angesehen, was wird eigentlich pro ausgegebenen Euro an Treibhausgasen induziert. Und das haben wir berechnet. Und was wir festgestellt haben, ist, dass diese sogenannten indirekten Rebound-Effekte einen erheblichen Stellenwert haben. Also sie haben zumindest das Potenzial, die Umweltentlastungen, die wir feststellen, wieder entsprechend erheblich einzuschränken oder sogar überkompensieren können. Ob sie es tun, wissen wir nicht ganz genau. Da ist doch in den Zahlen letztlich eine gewisse Unschärfe drin. Aber eindeutig ist, dass der Rebound-Effekt in diesem Beispiel einen hohen Stellenwert hat.
Der Forschungsbedarf ist noch groß. Das hat auch damit zu tun, dass längst nicht alles, was auf den ersten Blick wie ein Rebound-Effekt aussieht, tatsächlich einer ist. Zum Beispiel bei der energetischen Sanierung von Wohngebäuden. Bessere Heizungsanlagen, Fenster, Dach- und Fassadenisolierung haben in den vergangenen 40 Jahren tatsächlich zu einer enormen Einsparung des Wärmebedarfs pro Quadratmeter Wohnfläche geführt. Doch gleichzeitig nutzen wir immer mehr Wohnfläche. Pro Kopf ist der Wärmebedarf deswegen nicht gesunken. Es klingt nach einem typischen Rebound-Effekt, doch Siegfried Behrendt ist anderer Meinung.
Die Ursache dafür ist vor allen Dingen eine Frage der Veränderung von Lebensstilen, dass heute, sage ich mal, immer weniger Familienwohnungen belegen, sondern eher Einzelpersonen, eine Individualisierung etc., Einzel-Single-Haushalte und so weiter. Das ist die Tatsache, dass wir einen demografischen Wandel haben, dass wir immer mehr Ältere haben, Ältere, die auch alleine wohnen. Wir haben vor allen Dingen viel mehr einzelerziehende Personen und so weiter. Das führt in Summe letztendlich dazu, dass in der Tat der Flächenbedarf gestiegen ist, nämlich von ehemals circa 20 Quadratmeter pro Person, heute auf über 40 Quadratmeter pro Person. Und gleichzeitig sozusagen ist es nicht dazu gekommen, dass mehr Energie verbraucht wird, was ja ein enormer Erfolg ist. Aber die Ursachen dieses ganzen Wandels sozusagen sind eben eher soziale Aspekte und vor allen Dingen auch die Tatsache, dass die Einkommen gestiegen sind und sich die Personen auch tatsächlich dann diese größeren Wohnungen leisten können bzw. Häuser leisten können. Also dieser Rebound-Effekt spielt da eine ziemlich geringe Rolle.
Manuel Frondl hat die gleiche Beobachtung auch im Verkehrsbereich gemacht. Dort, wo der Treibstoffverbrauch trotz immer effizienterer Motoren permanent ansteigt.
Man darf nicht verwechseln den Rebound-Effekt mit Wachstumseffekten, die damit zusammenhängen, dass natürlich unsere Gesellschaft über die laufenden Jahrzehnte immer reicher geworden ist, also die Einkommen höher geworden sind und dadurch sich die Haushalte immer mehr Autos leisten konnten und dadurch natürlich mehr Benzin verbraucht wird in der Summe.
Wirtschaftswachstum und Rebound-Effekt haben in den vergangenen Jahrzehnten in die gleiche Richtung gewirkt und sich gegenseitig verstärkt. Immer mehr Autos fahren immer mehr Kilometer und verbrauchen dabei immer mehr Benzin und Diesel. Auch das Straßennetz wurde immer weiter ausgebaut, allerdings ohne dem wachsenden Verkehr wirklich Herr zu werden. Auch das hat mit einem Rebound-Effekt zu tun.
Das Phänomen kennt man ja auch von Umgehungsstraßen. Die Gemeinde, die eigentlich entlastet werden soll, wird plötzlich dann doch nicht entlastet, weil all diejenigen, die ihr Auto wegen des bisherigen Staus zu Hause gelassen haben, nun das Auto selbst innerorts in der Gemeinde benutzen und schon sind beide Straßen eben voll, die Straßen innerorts und die Umgehungsstraße. Also das ist auch ein klassisches Beispiel für einen Rebound-Effekt.
Die nicht zu übersehende Folge: Parkplätze sind Mangelware und auf den Straßen stehen wir immer häufiger im Stau. Inzwischen dauern innerstädtische Wege im Auto oft länger als mit dem Fahrrad.
Allerdings ist der Faktor Zeit genau der Faktor, der auch den Rebound-Effekt beim Fahren limitiert. Also nur weil es billiger geworden ist, ist die eine Sache, mehr zu fahren. Man muss auch die Zeit haben dafür, mehr zu fahren. Und wenn das ein limitierender Faktor ist, dann wird die Fahrleistung nicht dramatisch erhöht. Ein negativer externer Effekt, wie Ökonomen sagen, die Staukosten nehmen immer weiter zu, die Stauzeit nimmt immer weiter zu und das begrenzt natürlich den Rebound-Effekt. In unseren Studien werden solche Effekte schon mit berücksichtigt, sodass wir versuchen, den reinen Rebound-Effekt durch erhöhte Fahrleistungen eben zu identifizieren.
In den USA ist das bereits gang und gäbe, mit einem im Ergebnis überraschend niedrigen Wert.
Für US-Studien findet man Rebound-Effekte von 10 bis 20, maximal 30%. Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass die Infrastruktur, insbesondere öffentlicher Nahverkehr in den USA, weit weniger ausgebaut ist als in Deutschland. Das hat damit zu tun, dass USA natürlich ein großes Land ist, im Gegensatz zu Deutschland, wo man weite Strecken mit dem Auto zurücklegt und deswegen ohnehin schon viel gefahren wird und da schon eine gewisse Sättigungsgrenze beim Fahren auch erreicht ist. Das ist nicht unbedingt in Deutschland so der Fall.
Hierzulande, so die Studien des RWI, liege der Wert ungefähr doppelt so hoch wie in den USA. Der Rebound-Effekt mache im Verkehr also zwischen 40% und 70% des Effizienzfortschritts gleich wieder zunichte. Auf die Frage, wie sich das in Zukunft verhindern lassen könnte, reagiert Manuel Frondl zunächst mit einer provokanten Gegenfrage.
Muss man den Rebound-Effekt überhaupt verhindern? Es ist ja schon so, dass die Leute nicht gezwungen werden, mehr zu fahren, sondern dass sie das freiwillig tun. Also das bringt ihnen in der Regel dann eigentlich auch einen Nutzengewinn. Man kann, so sagen theoretische Studien, davon ausgehen, dass der Rebound-Effekt im Grunde wohlfahrtssteigernd ist. Und insofern besteht eigentlich kein Grund, Rebound-Effekte zu verhindern.
Zurück in die Enquete-Kommission des Bundestags.
Ich würde vorschlagen, aufgrund der Vielzahl der Nachfragen, dass wir jetzt ein bisschen sammeln. Ich würde auch kurz vorlesen, wer alles sich gemeldet hat, damit niemand vergessen worden ist. Und ich habe ein bisschen zwischen Koalition und Opposition gemischt, damit es auch bunt ist. Frau Skudelny wäre die Nächste, Herr Müller, Professor Habisch, Frau Bullmann, Herr Professor Paquet.
Parteiübergreifendes Interesse an Ernst-Ulrich von Weizsäckers Präsentation. Jetzt wollen viele Abgeordnete wissen, was der Nachhaltigkeitsforscher denn auf die politische Agenda setzen würde, um die Negativfolgen des Rebound-Effekts zu mildern.
Der Vorschlag ist, Energie- und Rohstoffpreise parallel zu den dokumentierten Effizienzgewinnen anheben. Das kann man machen. Man braucht Sozialtarife für den nötigsten Bedarf, sonst ist es gemein gegen die Armen. Und dann kann man für bestimmte Branchen, die sonst gefährdet wären, Aufkommensneutralität organisieren.
Was das konkret bedeuten soll, erläutert von Weizsäcker an der besonders energieintensiven Metallindustrie in Skandinavien.
Das haben die Schweden gemacht mit ihrer Luftschadstoffsteuer. Als sie das angekündigt haben, hat die Stahlindustrie fürchterlich gejammert und hat gesagt, wir wandern aus. Hat der schwedische Staat gesagt, nein, die Steuereinkommen kriegt ihr alle zurück, aber nicht pro Tonne Gift, sondern pro Arbeitsplatz. Dann hat also die Stahlindustrie nichts verloren, aber hat im Eiltempo die Schadstoffe rausgeschmissen. Das kann man also alles machen.
Der Rebound-Effekt, davon ist von Weizsäcker überzeugt, kann nur mit direkter staatlicher Intervention verhindert werden. Im Verkehr zum Beispiel durch eine Anhebung der Mineralölsteuer mit dem Ziel, Benzin und Diesel stets so teuer zu machen, dass der gefahrene Kilometer mit einer neuen, sparsameren Fahrzeuggeneration genauso teuer bleibt wie zuvor mit den weniger effizienten Autos.
Dies aber gelingt überhaupt nur, wenn man langfristige Preissignale hat. Und das ist jetzt eine Aufforderung an die Politik. Mit kurzfristigen, brutalen Preissignalen kann man nur Wähler verlieren, nichts anderes. Man kann ökologisch nicht viel bewirken und macht sich furchtbar unbeliebt. Dagegen, wenn man einen parteienübergreifenden Konsens hinkriegt, wir machen das so parallel zu den Effizienzgewinnen, dann haben wir eine Chance, dass es weitgehend schmerzfrei ist. Weil Anpassung und Preissteigerung miteinander Hand in Hand gehen. Das ist die eigentliche politische Aufgabe.
Im Abschlussbericht der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität findet sich dieser Gedanke wieder. Allerdings erst auf Seite 514 unter der Überschrift Offene Punkte. Tatsächlich ist die Bekämpfung des Rebound-Effekts bisher weder in Deutschland noch in der Europäischen Union in Gesetze und Verordnungen eingeflossen. Stattdessen geht die Bundesregierung in ihrer Energiewende-Strategie noch immer davon aus, dass sich Effizienzsteigerungen direkt in geringerem Verbrauch niederschlagen. Dabei ist der Rebound-Effekt eigentlich nicht schwer zu verstehen. Schließlich kennt ihn jeder schon aus dem Alltagsleben. Sogar ausgewiesene Rebound-Forscher sind nicht davor gefeit.
Tatsächlich ertappe ich mich selbst, beispielsweise bei Informationsgewinnung. Das geht ja heutzutage über das Internet sehr viel schneller als früher. Dadurch gewinnt man natürlich sehr viel Zeit. Aber auch das ist mit einem Rebound-Effekt verbunden. Ich ertappe mich dabei, durch die schnellere Informationsgewinnung habe ich ein viel größeres Bedürfnis nach Informationen, frage viel mehr Informationen nach, als mir das vielleicht sonst eingefallen wäre. Und dadurch ist schon mal schnell eine halbe Stunde vor dem Internet vergeudet für Informationen, die ich möglicherweise andernfalls gar nicht nachgefragt hätte. Und insofern tappe ich selbst in die Rebound-Falle.